Hallo zu einem weiteren Kurzpodcast im Streamgestöber, wo wir euch kleine Tipps fürs Wochenende mitgeben oder auch einfach mal einen Neustart auschecken, um euch zu verraten, ob der sich wirklich lohnt oder nicht. Und heute haben wir uns einen neuen Netflix-Film vorgeknöpft, nämlich The Old Guard 2. Und weil meine liebe Kollegin Andrea damals The Old Guard 1 eigentlich ganz gern mochte, habe ich mir sie direkt eingeladen, um mal zu hören, was denn das ist, was da auf uns zukommt. Hallo Andrea.
Hallo Esther, ich rede sehr gerne über diese Comic-Verfilmung.
Das ist ja nun wirklich schon ganz schön lange her. Ich glaube 2020 kam der raus, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh ja, das war eine andere Welt auf jeden Fall. Nee, das ist wirklich lange her. Das hat sich auch sehr verzögert. Die Old Guard 2 war auch schon 2022 fertig gedreht, also 2 Jahre nachdem der erste rauskam. Hat sich alles aus verschiedensten Gründen verzögert und jetzt 3 Jahre später können wir es uns endlich anschauen.
Wie das manchmal so spielt bei Netflix, wenn die Führungsriege wechselt und dann nochmal Nachdrehs kommen. Und jetzt haben wir den Film, den wir haben. Und du hast ihn schon gesehen. Ich weiß es aus zuverlässiger Quelle.
Allerdings. Esther und ich haben den nämlich gestern gemeinsam geguckt, direkt zum Start. Und wissen beide jetzt bestens Bescheid, wie er ist, was passiert und so weiter.
Wenn ihr euch nicht mehr an The Old Guard 1 erinnert, das war ein Fantasy-Actioner, würde ich sagen. Hatte natürlich auch so ein bisschen Superhelden-Elemente drin, aber jetzt nicht groß. Da ging es um ein paar unsterbliche Söldner und Söldnerinnen, die schon seit Jahrhunderten in der Welt existieren, weil sie halt nicht sterben können und ihre Verwundungen ständig heilen und dann immer in die Weltgeschichte eingreifen, wie sie hoffen, zum Besseren, um alles zum Besseren zu wenden. Und die wurden dann von Pharmaunternehmen verfolgt für ihre Gaben, wie das immer so ist. Ne? Wenn jemand besondere Gaben hat, muss erstmal jemand sagen, die will ich wissen, wie die funktionieren, die will ich erforschen. Und dann stieß noch eine neue Figur zu der Truppe auch dazu. Andrea, bei mir war es ja so, dass ich bei Teil 1 vor allem die Figurenkonstellation mochte, tatsächlich so als Team. War das bei dir ähnlich?
Ja. Das war absolut ganz genauso. Also jetzt von der Erzählung her, was da passiert etc., erfindet er das Rad bestimmt nicht neu. Aber ich finde, er hatte so viel Herz. Und das ist was, was man wirklich selten in Action-Blockbustern sieht und selten in Netflix-Blockbustern sieht. Wenn ich es jetzt mit zum Beispiel die Electric State vergleiche, da war ja gar nichts. Da war ja nur Oberfläche. Die sah zwar ganz schick aus, aber da war nur Oberfläche. Aber bei The Old Guard, da konnte man richtig die Chemie greifen zwischen den Figuren. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Es muss tolle Regie auch einfach gewesen sein, tolle Vorbereitung auf den Film. Weil das muss man erst mal schaffen, die Charaktere, die Jahrtausende alt sind. Ne? Die Hauptfiguren sind ja Jahrtausende alt, beziehungsweise die jüngste alte Figur ist 250 Jahre, dann haben wir das Paar, die sind ungefähr 1000 Jahre und Andy ist ja über 6000 Jahre alt. Und du musst das mal schaffen, dass das wirklich so wirkt, als würden die sich einfach schon so lange kennen. Und so wirkte das, finde ich auch. Die hatten so eine liebevolle, familiäre Verbindung miteinander und das haben sie auch in den zweiten Teil schön übertragen.
Dann erzähl uns doch mal, worum geht's denn überhaupt im zweiten Teil? Kann man das so einfach zusammenfassen?
Ja, puh. Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwer. Also, die alte Truppe besteht genauso, außer Booker, der wurde ja ins Exil verschifft, aber
der
das
Verräter.
Dauert auch nicht lange. Ja, der Verräter, genau, betrinkt sich in Paris seit ein paar Monaten. Ja, genau, Andy und ihre Truppe machen weiterhin Aufträge, versuchen irgendwie der Menschheit damit zu helfen. Gerade der Film beginnt damit, dass sie der CIA helfen, Waffenschmugglern das Handwerk zu legen, Waffenschmugglerinnen, wie wir dann erfahren, auch. Und ja, jetzt geht's so ein bisschen darum, es gibt eine neue Bösewichtin und die junge Neil, das ist ja der jüngste Zugang, träumt von ihr und erkennt sie dann auf einem Bild wieder. Es ist alles sehr mysteriös. Ja, im Prinzip geht's dann darum, dass sie einfach gegen sie antreten und diese neue Bösewichtin hat einen ganz bestimmten Plan. Die ist durchaus auch schon etwas älter, die Dame. Und mehr will ich aber auch eigentlich gar nicht verraten. Sie wird gespielt von Uma Thurman. Das ist der groß namhafte Neuzugang in die Old Guard 2, was natürlich ein absolut fantastisches Standoff ist, Charlize Theron und Uma Thurman. Sie machen zwar nicht so viel draus, leider, aber allein, dass die beiden in einem Film antreten gegeneinander, ist schon geil.
Gib's ruhig zu, dass du Uma Thurman einfach nochmal mit Katana sehen wolltest. Das ist der einzige Grund, ja, warum du diesen Film sehen wolltest.
Es ist ja wirklich das erste Mal seit Kill Bill, dass Uma Thurman einen Katana schwingt in einem Actionfilm. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Außerdem sollten sich die Menschen wahrscheinlich noch erinnern, dass es in Teil 1 noch so eine mysteriöse Figur gab, die leider im Meer versenkt worden war und die am Ende von Teil 1 auf einmal wieder da war. Und da knüpft natürlich der zweite Teil auch dran an, dass die ehemalige 1000-jährige oder auch schon ältere Gefährtin von Charlize Therons Figur Andy jetzt auch zurück ist. Und da kommen natürlich viele Stränge zusammen, da wo wir gar nicht so viel verraten wollen, wenn ihr den Film selbst noch schauen wollt. Würdest du denn sagen, es lohnt sich, da mal reinzugucken, Andrea?
Also, ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Ich war ein wenig enttäuscht, aber erst gegen Ende des Films. Ich glaube, man kann durchaus vorher verraten, dass der Film ein sehr offenes Ende hat und man das Gefühl hat, man müsste jetzt sofort die Old Guard 3 gucken. Ich kreuze meine Finger, dass der auch produziert wird. Das wissen wir noch nicht. Aber bis zu dem offenen Ende war ich sehr gut unterhalten. Wie gesagt, die Chemie zwischen den Figuren ist wieder mit Abstand das Beste, finde ich. Ich finde auch Henry Golding als noch ein Unsterblicher namens Tua ist auch ein toller Neuzugang. Es gibt ein paar schicke Kämpfe, vor allem der Kampf zwischen Charlize Theron und Veronica Ngo, die besagte Quinn, die aus ihrem Tiefseegefängnis wieder aufgetaucht ist, die du gerade erwähnt hast. Ganz toller Faustkampf. Genau, also die Figuren sind definitiv das Beste. Die Handlung ist teilweise ein bisschen konfus. Ne? Wir haben uns auch gefragt, wie kommen sie jetzt von Paris nach Seoul innerhalb von einer Sekunde? Es ist nicht alles perfekt geschnitten und gedreht. Das hat bestimmt auch mit dem Führungsriegewechsel zu tun und mit den Nachdrehs. Man weiß jetzt im Endeffekt nicht, wie viel das tatsächlich jetzt das Werk von der neuen Regisseurin Victoria Mahoney ist. Das Drehbuch hat aber wieder derselbe Mann geschrieben, der auch die Comicvorlage schon gemacht hat, nämlich Greg Rucka, gemeinsam mit Sarah L. Walker. Die haben das Drehbuch geschrieben und Greg Rucka hat auch die Vorlage gemacht. Also der weiß genau, wer seine Charaktere sind und wie die fungieren und was die, wenn die mal so zusammensitzen an einem lauen Abend, einfach so für Sachen ausgraben, für Running Gags, die schon 800 Jahre alt sind. Das funktioniert einfach nach wie vor ganz wunderbar.
Ich würde auch noch positiv hervorheben, ich habe mir den ersten extra vorher noch mal angeguckt, um auf den neuesten Stand zu kommen, weil ich wirklich alles vergessen hatte, dass ich dachte, oh, der erste ist wirklich ganz schön hässlich mit seinen grauen Bildern und Betonbauten, wo die da eigentlich nur drin kämpfen. Und da hat der zweite zumindest versucht, man hat so das Gefühl, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt auf diese Kritik eingehen und auch ein bisschen Farbe reinbringen in unsere Sets. Da gibt's ein furchtbar buntes Haus, in dem sie gleich am Anfang kämpfen, was auch für seine Innenarchitektur gedisst wird, aber nichtsdestotrotz ist da Farbe. Also da sieht es dann auch ein bisschen anders aus. Insofern, ja, fand ich das auch noch eine nette Veränderung.
Ja, da haben sie direkt ein bisschen überkompensiert, hatte ich das Gefühl. Aber ich fand es auch toll. Es gibt ja auch ganz viele Originalschauplätze. Die haben ja da auch wirklich in Italien gedreht, da am Meer, bei den wunderschönen Serpentinen. Und der Film sieht wirklich, also gerade auch für einen Netflix-Film muss man ja sagen, wirklich fantastisch aus mit seinen ganzen Originalschauplätzen. Es fühlt sich alles sehr echt und greifbar an. Gerade auch im Vergleich zum ersten. Das ist schon beachtlich.
Du hast also gesagt, du hast nicht unbedingt bereut, ihn geguckt zu haben. Hast du denn trotzdem Kritikpunkte, wo du sagst, da war es nicht so das Gelbe vom Ei?
Ja, ich wünschte, dass da noch mal jemand ganz in Ruhe über den Schnitt gegangen wäre. Also ich meine, sie hatten ja sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Ruhe und wie viele Leute da jetzt noch mal über die Nachdrehs und den Schnitt gegangen sind und wer dann im Endeffekt was gesagt hat und ob das jetzt so die Vision der Regisseurin war oder ob das Drehbuch vorher ein bisschen schlüssiger war. Aber ich fand ihn ein bisschen konfus. So, also die Teile, die da waren, waren alle gut, finde ich, aber es hat ein bisschen was gefehlt, so ein paar Verbindungsstücke teilweise, ein paar Erklärungen, ein paar mehr Charaktermomente, gerade mit Uma Thurman, was ja auch sehr aussah, als würden sie da spekulieren. Da kommt ein dritter Teil, da erfahrt ihr schon noch viel mehr dann und so. Aber davon haben wir natürlich jetzt in die Olga 2 nix. Genau, also er war mir ein bisschen zu konfus, ein bisschen zu unüberdacht geschnitten und trotzdem, ja, trotzdem würde ich die Old Guard 1 und 2 wieder gucken, wenn der dritte Teil rauskommt und sehr viel Spaß haben damit.
Ist der zweite besser, schlechter oder genauso wie der erste Teil, wenn du sie gegenüberstellen würdest?
Also ich glaube, ich mochte den ersten ein bisschen mehr einfach. Also viele haben ja kritisiert, dass er sich sehr viel Zeit lässt, der erste Teil, dass da sehr viel traurige Geschichten am Lagerfeuer ausgepackt werden und so. Und dass er auch nicht so super schick ist, außer Charlize Therons Frisur, die in Teil 2 noch besser ist übrigens. aber mir hat trotzdem der erste mehr gefallen, weil da von den Charakteren noch viel mehr rüberkommt und es auch viel mehr Zeit mit unseren Lieblingen Nikki und Joe gibt, also hier das Paar Luca Marinelli und jetzt ist mir der Name entfallen,
Marwan Kenzari, der
ja, genau,
Marwan Kenzari. Jafar aus Aladdin.
Das ist er, genau. Die beiden spielen ja Nikki und Joe, die schon seit 1000 Jahren miteinander verheiratet, verliebt, verlobt, verbandelt sind. Und da gab es nur irgendwie so einen innigen Moment, da hätte ich mir auch mehr gewünscht.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und auch, wir hatten ja dann geguckt und waren ganz überrascht, der neue Film jetzt, der zweite geht, glaube ich, nur so 1 Stunde 45 Minuten und der andere war ja über 2 Stunden und da waren wir erst froh, aber dann fehlen halt auch so ein Stück weit diese Charaktermomente, die es halt noch ein bisschen über den Netflix-Durchschnitt vielleicht erhoben haben, ja, damals. Insofern war es bei mir auch so, dass ich dachte, ist unterhaltsam beim Angucken und jetzt einen halben Tag später bin ich auch schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, was war passiert? Ach, ist auch egal, Netflix, tschüss.
Ja, so ist es, das stimmt. Ich glaube, dem ersten habe ich eine 7 von 10 gegeben. Das war, glaube ich, schon über Durchschnitt, aber der hat einfach genau meinen Nerv getroffen. Ist halt auch schön mit einer weiblichen Hauptrolle in einem Actionfilm, mit einer queeren Storyline, hat einfach genau ins Herz getroffen bei mir. Den zweiten würde ich, glaube ich, ein bisschen schlechter bewerten, aber immer noch auf der positiven Seite.
Okay, das ist doch immerhin ein Wort. Gibt's sonst irgendwelche anderen Netflix-Filme, falls die Leute The Old Guard nicht gesehen haben, wo du sagen würdest, mit denen würdest du es vergleichen, um irgendwie so ein bisschen ein Bild zu transportieren, was sie da erwartet?
Ja, das ist ganz interessant, weil die Old Guard ist das einzige große Fantasy-Action-Ding, was Netflix an Filmen so gemacht hat. Es gab halt diesen Fantasy-Film Damsel mit Millie Bobby Brown, aber das war ja, die Old Guard ist ja mehr so Superhelden-Action mit Fantasy-Einschlag und Damsel war ja so richtig Drache
Fantasy,
gegen Frau,
Fantasy.
Genau,
ja.
Drache gegen Frau, Standoff und dann vor langer, langer Zeit, kannst du dich dran erinnern, damit kann man es ein bisschen vergleichen, Bright mit Will Smith, dieser
Troll-Polizei, ja. waren das Trolle? Nee, das waren irgendwelche anderen Fabelwesen in der realen Welt.
Das war so Urban Fantasy, genau, einfach eine Welt, wo Fabelwesen und Menschen miteinander leben und man folgt halt einfach so ein Action-Krimi, man ein bisschen wie Bad Boys auch, man folgt halt einfach den Cops in dieser Welt. Damit kann man es ein bisschen vergleichen, finde ich. Ich fand den damals auch unterhaltsam, war aber auch so ein bisschen dann hinter den Erwartungen. Da kam dann auch nie der zweite Teil, glaube ich.
Ja, aber finde ich nicht schlecht als Vergleich, ja.
Ja, also es schneidet größtentails schon in die Kerbe rein, die Netflix gerne so ein bisschen am Fließband bringt. Ne? Es gab ja dann so richtige Nieten wie Mother, dieser Jennifer Lopez-Film. Und so in die Richtung, also da hebt sich's definitiv ab davon. Da ist wirklich Fleisch und Herz dran bei The Old Guard. Dafür kämpfe ich, dass das nicht in einen Topf geschmissen wird.
Sehr gut. Dann danke für diese Einblicke, Andrea, und für die Vorstellung von The Old Guard 2. Ihr könnt uns natürlich auch gerne wissen lassen, ob ihr den Film euch angeschaut habt oder lieber nicht nach Teil 1. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Danke, Andrea, fürs Kommen.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und streamt was Schönes.